Ja, wo du gerade schon von der Fülle geredet hast, ich hatte eine volle Woche, muss ich sagen. War zunächst krank, das hat mich ein bisschen umgehauen. Dann habe ich Freitagnachmittag, als ich nach Hause gefahren bin, eine tolle Nachricht erhalten. Kollegen in Rumänien, die sollten bei uns auf der Arbeit bei den Kollegen aus Bulgarien einen Testserver installieren und haben aber das Update in der Produktion gemacht. Das heißt wirklich in so einem Store, wirklich in so einem blauen Metro-Store. Und naja, da waren die Kassen dann nicht mehr benutzbar und Geld konnte nicht mehr eingenommen werden. Und für mich war das ganz schön stressig, aber wir haben zum Glück ein großes Team dort und die haben zusammengearbeitet, sodass für mich, ja, das zum Glück, sage ich mal, nicht ganz so voll geendet hat. Und ich konnte mich noch ein bisschen vorbereiten und das war gut so, dass wir da ein Team sitzen haben. Eine volle Woche, heute geht es aber um eine ganz andere Fülle. Jörg hat es schon vorgelesen, die ganze Fülle der Gottheit. Und wir lesen einfach mal den ganzen Abschnitt, der vor uns liegt, aus Kolosser 2. Kolosser 2, die Verse 9 bis 15. Kolosser 2, die Verse 9 bis 15. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Das ist der Text für heute Morgen und ich kann ermutigen, mitzuschreiben. Ich habe zwischendurch ein paar Stellen, die ich einfach nur kurz nennen werde, die man dann auch gerne zu Hause nochmal ganz in Ruhe nachlesen kann. Und bevor wir da einsteigen, bevor wir schauen, was es mit dieser Fülle auf sich hat und wie das auch zu dem im Zusammenhang ist, was wir letzte Woche gehört haben, möchte ich noch beten. Großer Gott, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt dein Wort studieren dürfen. Herr, schenke uns einfach Ruhe, schenke uns Konzentration, offene Ohren und offene Herzen, Herr. Wir möchten hören, was du zu reden hast heute in unserem Leben. Wir möchten uns verändern lassen von dir. Wir möchten unsere Gesinnung neu auf dich ausrichten. Amen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der Vers wird eingeleitet mit dem Wörtchen denn, was dann eine Begründung ist, was vorher geschehen ist. Und das war eben dieser Vers 8, worüber wir letzte Woche einiges gehört haben. Letzte Woche ging es um Diebstahl. Diebstahl nicht der Dinge, die wir zu Hause haben, nicht der Dinge, die, ja, wo wir unseren Besitz haben, wo wir drin leben, sondern es ging darum, sich nicht des kostbaren Glaubens berauben zu lassen und ihn durch etwas anderes ersetzen zu lassen. Beispiele, die Jörg auch genannt hat, waren die rationale Aufklärung, die Dinge, die die Wissenschaft als vermeintliche Wahrheiten rausgibt, wo es aber nur Theorien sind, die Scheinwahrheiten. Und so einige Beispiele mehr. Und Paulus betitelt das in Vers 8 mit leerem Betrug oder mit Philosophie, die Liebe zur Weisheit, aber menschlicher Weisheit. Und eben in diesem Vers 9 fängt die Begründung an, warum das alles leer, warum das menschlich ist. Und er sagt, die ganze Fülle, denn die ganze Fülle der Gottheit ist leibhaftig in Christus zu finden. Man merkt hier förmlich diesen Gegensatz. Leere, leeren Betrug und hier nun die Fülle. Wenn wir auf Vers 3 zurückblicken, da haben wir gesehen, dass wir in Christus die ganze Weisheit finden können. Die Schätze der Weisheit. Und hier lesen wir von der Philosophie, die Liebe der Weisheit, die aber menschlich ist. Menschlich und die Weisheit in Gott völlig gegeben wird zu dir. Und Paulus ermahnt hier, die ganze Fülle ist in Christus zu finden. Schaut alleine auf diesen Christus. Und er macht um die Erweiterung, und er schon im ersten Kapitel die ganze Zeit mit beschäftigt war. Nicht die ganze Zeit die Irrlehre anzugreifen, die ganze Zeit zu sagen, das ist schlecht, sondern immer wieder den Blick auf diesen Christus zu lenken. Und lass uns kurz aufschlagen, Hebräer 12. Hebräer 12, das Kapitel nach diesem berühmten 11. Kapitel, das Kapitel der Glaubenshelden des Alten Testamentes, wo es auch nochmal bestätigt steht, auf wen wir schauen sollen. Hebräer 12. Das ganze 11. Kapitel handelt von dem Glauben, und nun geht es weiter in Vers 1, Hebräer 12, Vers 1 und 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die in uns so leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausdauer laufen wir vor uns liegenden Wettlauf. Und zwar wie? Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir hatten letzte Woche von diesem kostbaren Glauben gehört. Diesen Glauben an Jesus Christus. Und nun wird hier gesagt, schaut auf diesen Jesus Christus. Er ist der Beginner des Glaubens und er ist der Vollender des Glaubens. Und wenn wir auf das andere schauen, auf die leere Philosophie, dann tun wir eben nicht genau das, was hier beschrieben steht. Schaut auf Christus, denn nur in Christus ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig zu finden. Nur ganz nebenbei ist das hier ein weiterer Hinweis darauf, dass Jesus Christus Gott ist. In Jesus Christus finden wir die Fülle Gottes, das Wesen Gottes, das Sein bestimmt die Person, in ihm finden wir Gott selber. Und nun, ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage gestellt habt, ich habe mir die gestellt, warum hier betont wird, dass die Fülle leibhaftig in Christus wohnt. Warum das hier mit beisteht. Und ich denke, da muss man vielleicht ein bisschen gucken, wie die Griechen damals gedacht haben. Bei den Griechen, besonders bei den Philosophen damals, war es so, dass gesagt wurde, Materie ist böse, der Geist ist gut. Das, was materiell ist, das ist böse. Das, was im Kopf ist, wo man nachdenkt, wo man drüber nachsinnt, das ist gut. Und so war es folgend daraus völlig undenkbar, dass Gott selbst, Geist, einen materiellen, greifbaren, menschlichen Körper annehmen konnte. Aber die Bibel, die bezeugt uns das an so vielen Stellen. Philipper 2, Vers 5 bis 11. Jesus war in Gestalt Gottes und er ist dem Menschen gleich geworden. Hebräer 1, 1 bis 3, das hatten wir auch schon mehrfach. Gott hat durch Jesus auf dieser Erde geredet und Jesus ist der Abdruck seines Wesens. Johannes 1, 1 bis 3, die berühmten Worte am Anfang des Johannes-Evangeliums, das Jesus das Wort Gottes ist und dieses Wort war Gott. Und dann Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Das ist Christus. An ihm sollen wir uns festmachen. An ihm sollen wir festklammern. Ganz konkret heißt das, was wir gerade gesungen haben, dieses Lied, dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Dass wir die Bibel wirklich studieren. Dass wir ihn im Gebet suchen. Dass wir Gemeinschaft mit Gläubigen haben, wo wir uns darüber austauschen. Dass wir ihm unser ganzes Leben anvertrauen und deswegen heute auch das Thema über dieser Predigt ganz mit Christus, ganz mit Christus. Und so schließen wir eben diese Tür des Herzens zu, wenn wir uns mit Christus beschäftigen, von der Jörg letzte Woche gesprochen hat. Wir schließen diese Tür ab, dass nicht leerer Betrug, dass nicht Philosophien, dass nicht diese theoretisch bewiesenen Wahrheiten in unser Leben reinkommen, sondern allein Christus. Und nun lesen wir in Vers 10, dass auch wir in ihm zur Fülle gebracht worden sind. Die Kinder Gottes sind in ihrem Herrn zur Fülle gebracht, lesen wir. Das heißt, in der Kraft der Person Christus ist etwas geschehen, ja, wo wir selber zur Fülle gebracht worden sind. Und wir wissen, was geschehen ist. Wir wissen das. Wir hatten das mehrmals im Kolosserbrief schon gehabt, dass er uns erkauft hat durch sein Blut, dass er uns die Schuld vergeben hat, dass er uns heilig, tadellos und rein vor Gott hingestellt hat. Und in diesem Moment, wo die Umkehr vonstatten gegangen ist, sind wir in ihm zur Fülle gebracht worden. Wir haben aus seiner Fülle Gnade um Gnade empfangen, sagt der Johannesbrief, Johannes 1, Vers 16. Und aufgrund der Fülle seiner Gnade dürfen wir eingehen in sein Haus, in sein Reich, wie auch damals David schon in Psalm 5, Vers 8 schrieb. Epheser 1, Vers 23 sagt uns, dass Christus der ist, der alles in allem erfüllt. Der erfüllt auch uns. Und 2. Petrus 1, Vers 4 sagt, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind, dass wir ein Stück Fülle von Gott selber in uns haben. Also wir stehen aufgrund dieser überreichen Gnade, stehen wir durch Jesus Christus als heilig vor Gott da. Aufgrund der Fülle seiner Gnade sind wir Teilhaber seiner Natur geworden. Wir haben den Heiligen Geist in uns, wenn wir umgekehrt sind zu Gott. Und das hat Christus uns, ja, Christus hat uns Gott nahegebracht und hat uns das gegeben, was wir wirklich brauchen. Und das ist Leben. Und deswegen der Appell heute immer wieder, ganz mit Christus. Es ganz mit Christus zu machen. Es gibt nirgendwo mehr diese lebenswichtige Fülle. Keine Philosophie kann uns erfüllen, keine Weltanschauung, keine Ideologie, kein Konzept. Dieser Glaube, den wir haben, an diesen Christus, der ist uns alles. Und Christus ist der Inhalt dieses Glaubens. Und wir sehen, Paulus hört hier nicht auf, den Fokus auf Christus zu legen. Er sagt, dieser Christus ist alles. Er ist diese außergewöhnliche Person, um die es geht. Er ist der, an dem wir unser Leben festmachen sollen. Er ist der, der uns zur Fülle gebracht hat. Deswegen der Appell heute, ganz mit Christus. Und vor einiger Zeit gab es einen König, der sehr stolz auf seinen Sohn war. Der Sohn machte ein gutes Bild und er war bekannt in diesem Königreich und ja, er lebte eigentlich sehr vorbildlich. Nur hatte er drei Probleme, von denen er sich ständig ablenken ließ. Das waren seine Freunde, das war die Natur und das waren die vielen Bücher. Und irgendwann überlegte sich dieser König, wie kann ich meinen Sohn denn testen? Wie kann ich denn gucken, ob er wirklich ein würdiger Nachfolger ist? Und er füllte seinen goldenen Becher, den er immer trank, nahezu randvoll mit Wein. Brachte ihn seinen Sohn und sagt, bringe ihn mir so wieder zurück, randvoll. Und er sagte ihm dann, wo er herzugehen hat. Er sollte zunächst durch die Bibliothek gehen mit den ganzen Büchern. Dann sollte er draußen durch den riesen Schlossgarten wandern, wo die Natur sehr schön zu bewundern war. Und dann sollte er durch die Stadt gehen, durch die Gassen, wo er sich immer mit seinen Freunden traf. Der Sohn hat das gemacht. Er hat den Becher genommen, ist losgegangen durch die Bibliothek und sah die Bücher und dachte bei sich, nein, ich darf mich nicht ablenken lassen. Mein Vater hat mir diesen Becher gegeben und ich möchte ihm treu sein. So ging er weiter in den Garten, sah die Bäume, die Blumen, die Vögel und nein, ich darf mich nicht ablenken lassen. Mein Vater hat mir diese Fülle gegeben und ich möchte ihn ehren. Als drittes ging er in die Stadt und dort sah er dann schon seine Freunde. Die Freunde sahen ihn, sagt, komm herüber, lass uns feiern heute. Und der Sohn sagt, nein, mein Vater hat mir diesen vollen Becher gegeben. Ich möchte ihm gefallen. Er war versucht, aber er ist dagegen angekommen. Und so kam er mit diesem vollen Becher nach 3 Stunden wieder zurück. Und sein Vater empfing ihn voller Stolz und voller Freude. Er beglückwünschte ihn und ließ ihm wissen, dass er ein würdiger und ihm ähnlicher Nachfolger sein würde. Was sagt uns diese Geschichte? Ich denke, sie passt wunderbar zum letzten Mal. Das kostbare Gut, was wir haben, das, was bei uns dieser Glaube ist, dass wir den nicht verlieren, dass wir durch nichts ablenken lassen, auf keine Ablenkung eingehen. Aber sie passt auch wunderbar zu diesem Mal. Die Fülle Gottes ist uns geschenkt worden. Es ist reine Gnade und wir sind verändert Teilhaber von dem, der uns diesen vollen Becher geschenkt hat. Ein kleiner Vergleich, damit das im Kopf hängen bleibt. Und nun geht es weiter, hier in Vers 12, dass beschrieben wird, dass Christus das Haupt ist. Wir hatten ja schon mal mit diesem Haupt. Das haben wir im ersten Kapitel gehabt, dass er das Haupt der Gemeinde ist, des Leibes. Und hier finden wir dann nun, dass er das Haupt jeder Macht und jeder Gewalt ist. Was bedeutet das nun schon wieder? Auch diese Begriffe sind uns schon mal begegnet im ersten Kapitel. Wir haben gesehen, dass er über diesen Haupten, diesen Mächten, diesen Gewalten und den Thronen steht. Dass er von höherem Rang ist, dieser Jesus. Und wahrscheinlich handelt es sich bei diesen Begriffen, Gewalten, Mächten, um Bezeichnungen der Engel bzw. Dämonenrangstufen. In Kolosser 2, Vers 18 sehen wir, dass wir eine Art Engelsanbetung in Kolosser gehabt haben. Die haben die Engel angebetet. Warum, das weiß ich nicht, aber Paulus tituliert das hier als eine Irrlehre. Er sagt, das ist falsch. Und nun sagt er hier ganz eindeutig, Jesus Christus ist das Haupt dieser Gewalten und Mächte. Und das Überwinden dieser Irrlehre sagt nicht einfach, das ist falsch. Nein, er sagt, wie es richtig ist. Jesus Christus ist das Haupt. Jesus Christus steht über allem. Jesus Christus ist der, an dem wir festhalten sollen. Jesus ist der, der über allem steht. Haltet euch an diesem Jesus fest. Macht ganz mit Christus. Und das gilt eben auch für uns heute. Auch wenn bei uns das Thema Engelsanbetung vielleicht nicht ganz akut ist, so haben wir doch letzte Woche viele Beispiele gehört, wo wir darauf reinfallen können. Wo wir unser Herz für öffnen. Wo wir an Ideologien, Weltanschauungen, an Philosophien erdrückt werden. Und wenn wir nicht zu dem klaren Ziel kommen, dass Jesus Christus uns alles ist, dann steht diese Tür offen. Sie wird offen stehen und das alles kann in uns eindringen. Wenn wir nicht dazu kommen, dass wir Jesus mehr und mehr unser Leben geben und ihm vor unserer Herzenstür stellen, wenn wir nicht ganz mit Christus machen, dann sind wir gefährdet, dass dieser Glaube, ja, dass diese Lehren in uns eindringen können und unser Glaube gefährdet ist. Deswegen haben wir beim letzten Mal oder vorletzten Mal auch in Vers 7 schon gehört, dass es so wichtig ist, dass wir mit Christus fest verwurzelt sind. Dass wir auferbaut sind auf ihn und dass unser Glaube gefestigt ist. Ganz mit Christus. Und nun sehen wir in Vers 11, für mich ist das hier mal irgendwie so ein Bruch, aber es hat doch alles mit allem was zu tun. In Vers 11, in ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist. Es geht weiter und wir merken, Paulus lässt nicht ab. Paulus lässt den Fokus auf Christus. Christus hochhalten, ihn ehren, ihn als unser Mittelpunkt machen. Und hier sehen wir, dass es um die Beschneidung geht. Wer ein bisschen die jüdischen Traditionen kennt, der weiß, was es damit auf sich hat. Und ich würde vorschlagen, wir schlagen 1. Mose 17 auf und schauen, wann Gott das eingesetzt hat. Wann Gott mit Abraham geredet hat und diese Beschneidung eingesetzt hat. 1. Mose 17 finden wir das in den Versen 9 bis 14. Und Gott sprach zu Abraham, Du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir, durch ihre Generationen. Das ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden, und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von 8 Tagen soll das alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden, durch eure Generationen, der im Haus Geborene, und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist. Beschnitten werden muss der in deinem Haus Geborene und der für Geld gekaufte Sklave. Und meinem Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein. Ein unbeschnittener Männlicher aber am Fleisch seiner Vorhaut, der nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Mein Bund hat er ungültig gemacht. Hier lesen wir die Einführung dieser Beschneidung. Damals galt es, dass die männlichen Israeliten beschnitten werden sollten als ein Zeichen. Wofür war das ein Zeichen? Wir haben es gelesen. Ein äußerliches Zeichen für den Bund zwischen dem Volk Israel und Gott. Es ist also ein Bundeszeichen, das das Volk Israel auch von den anderen Völkern unterschieden hat. Aber wie ist das heute? Paulus sagt ja, auch ihr, die ihr ja, mit Christus lebt, ihr seid beschnitten worden. Also bei mir ist nicht irgendwie die Haut runtergeschnitten worden, aber irgendwas anderes muss doch geschehen sein. Was ist das für ein Bund, der heute da ist? Ein Bund, in dem Gesetze gar nicht mehr im Vordergrund stehen. Ein Bund, der nicht mehr von dem Äußerlichen lebt. Das heißt, dass es für uns diese gesetzliche Beschneidung wie damals nicht mehr gibt. Damit hatte Paulus öfters zu kämpfen. In den ersten Gemeinden waren viele Juden, die wahrscheinlich aufgestanden sind und gefragt haben, gesagt haben, ja, wie ist das jetzt mit der Beschneidung? In Apostelgeschichte 15 lesen wir einiges davon, wie Paulus das sagt, dass das nicht mehr nötig ist. Und dass durch den Glauben die Herzen gereinigt werden. In Römer 4 lesen wir, dass auch Abraham der Vater der Nichtbeschnittenen ist. Also der Heidenchristen. Nicht einmal Titus wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen, finden wir in Galater 2, die Verse 1 bis 10. Und wir lesen hier, dass es eine Beschneidung ist, die nicht mit Händen geschehen ist. Also es ist nicht dasselbe, was wir gerade gelesen haben. Damals, diese Einführung war für das Volk Israel. Und jetzt lesen wir von etwas, was anders ist. Es ist eine nicht äußerlich geschehene Beschneidung, sondern eine, die innerlich vonstatten gegangen ist. Und wenn wir jetzt noch Römer 2 zu Rate ziehen, dort lesen wir auch von einer Beschneidung, Römer 2, die Verse 28 bis 29, dann sehen wir auch, wo diese Beschneidung stattgefunden hat. Römer 2, die Verse 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und die Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott. Es ist eine Beschneidung des Herzens, lesen wir. Eine Beschneidung des Herzens, eine innerliche Beschneidung. Es ist nichts mehr äußerlich. Ein innerliches Anzeichen, ein innerliches Werk. Und wir lesen dann hier im Vers 11 in Kolosser zurück, im zweiten Teil, ja, dass es ein Ausziehen des fleischlichen Leibes ist. Damit meint die Bibel natürlich nicht, dass irgendwie äußerlich die Haut von den Knochen gezogen wird, sondern wenn die Bibel davon spricht, dass wir einen fleischlichen Leib haben, dann meint sie den Sündigen, den Verdorbenen, den egoistischen Menschen, der in uns ist. Das alte Ich, die alte Schöpfung. Und dieses Ausziehen, das Anziehen, das wird übrigens noch sehr vertieft im dritten Kapitel, da geht es im ganzen dritten Kapitel im Kolosserbrief drüber. Und wenn es hier nun heißt, dass unser Herz beschnitten ist, dass wir innerlich beschnitten sind, dann heißt das, dass bei uns eine neue Schöpfung eingetreten ist. Der Bund mit Jesus Christus, der möglich gemacht wurde durch sein Blut, dieser neue Bund, und im Herzen die Umkehr des Menschen, da wo dieser Bund mit Gott eingegangen ist. Und es ist geschehen im Ausziehen des alten Menschen. Das, was wir in Adam gewesen waren, verdorbt, verderbt, sündig, gefallen, das hat Christus uns ausgezogen. Wir sehen ja, dass Christus das gemacht hat. Christus ausgezogen und weggeworfen, das ist weg. Und die neue Kleidung, heilig, gerettet, aufgerichtet, gerechtfertigt, das wurde angezogen. Das ist die Beschneidung des Herzens. Und Paulus zeigte den Lesern damit eine völlige, innere Neuschöpfung des Menschen. Die aber, wie wir in Vers 12 sehen, nach Auswirkungen nach außen hat. Christus hat es gemacht, dass wir innerlich beschnitten werden, aber das hat auch Auswirkungen nach außen. Und wir sehen hier, dass wir mit ihm begraben sind in der Taufe. Also zunächst die innere Beschneidung am Herzen durch Christus, die Bekehrung und dann das äußerliche Merkmal, der äußerliche Schritt, dass die innere Beschneidung vollzogen worden ist, die Taufe. Das folgt hier direkt darauf. Und wir sehen hier, dass wir begraben sind in der Taufe. Und das ist das biblische Bild der Taufe. Die Symbolik, die dahinter steckt, dass der alte Mensch, das unbeschnittene Herz, mit dem alten Menschen begraben ist, wie ein Grab, völlig unter die Erde. Dass er tot ist und dass wir steht mit ihm zusammen, mit Jesus zusammen. Jesus selbst ist auch durch den Tod gegangen. Jesus selbst ist bei jedem Schritt dabei. Und er ist auch dabei, wie wir sehen, in ihm auch mit auferweckt. Im Zusammenhang, das Auftauchen, das Auferwecken des neuen Menschen nach der Beschneidung, in der Symbolik der Taufe, dann auch das Auftauchen, das Auferstehen des neuen Menschen. Und er ist dabei. Das bleibt der Glaube hierbei als das entscheidende, heilbringende Mittel. Nur durch den Glauben kann diese innere Beschneidung geschehen, nur durch den Glauben in der Umkehr. Der Glaube beinhaltet, wie wir sehen, dass Christus nicht tot geblieben ist, sondern dass Gott ihn in seiner Kraft auferweckt hat. Der Glaube, der wirklich rettet, der weiß, das ganze Erlösungswerk Christi ist für mich geschehen. Es hat das Herz des Menschen ergriffen. Und diesen Glauben, den wir haben, diesen Glauben, der an der Umkehr vonstatten gegangen ist, dieser Glaube, der, wo wir das neue Herz bekommen haben, das bringt die Taufe zum Ausdruck. Dass wir nochmal sagen, jetzt öffentlich, ich bin gestorben, mein alter Mensch ist tot, ich bin auferstanden mit Christus. Ganz mit Christus, das ist das Thema heute, ganz mit Christus. Und er hat wirklich die Kraft, Todes lebendig zu machen. Und er hat auch den einen, den Jesus Christus, lebendig gemacht. Beides zusammen, die Taufe und die Umkehr. Zunächst die Umkehr, den Glauben. Und vielleicht ist das heute ein Punkt, wenn du noch nicht getauft bist, darüber nachzudenken. Was hat diese Taufe eigentlich? Was hat es damit auf sich? Was bedeutet die? Was ist sie für mich? Und wenn wir gleich weiter schauen im Vers 13, dann kommen wir so langsam zu dem Finale, was Paulus hier macht. Er beginnt nochmal das alte Leben Revue passieren zu lassen. Er schaut nochmal, wie es vorher war und zeigt dann, was Christus für ein großer Herr ist. Vers 13, und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in den Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Wenn wir an das Thema Leben erschaffen nachdenken, wenn man so nachfragen würde, vielleicht in der Stadt, dann könnte ich mir vorstellen, dass viele Menschen sagen, Frankenstein. Viktor Frankenstein, der Typ aus einem Roman aus dem 19. Jahrhundert, der hat doch Leben erschaffen. Der hat diesen Unhold erschaffen, dieses Monster erschaffen. Und der Schreiber des Buches, so habe ich herausgefunden, warnt sogar mit seinem Buch, Zitat, vor einer entgrenzten menschlichen Vernunft, die sich selbst zu Gott macht und sich anmaßt, lebendige Materie schaffen zu können. Selbst zu Gott machen und Leben erschaffen. Das können wir nicht. Vielleicht sind wir auch letztes Jahr etwas hellhörig geworden, als Craig Venter Leben erschaffen hat. Das ging durch die Medien. Überschrift Craig Venter Leben erschaffen. Und da ging es darum, dass Wissenschaftler haben erstmals ein Bakterium mit künstlichem Erbgut geschaffen. Ihnen sei es gelungen, ein lebensfähiges Bakterium mit einer vollständig künstlichen Genom herzustellen. Hört sich ja erstmal ziemlich cool an. Da wurde Leben erschaffen, denkt man. Doch dieser Craig Venter, der das gemacht hat, sagt selber, wir schaffen Leben nicht vom Grund auf neu. Wir nehmen das Material des Lebens und die Bausteine der DNS und setzen sie neu zusammen. Das ist noch ein großer Unterschied, sagt er selber. Und wir sehen, bis heute hat es niemand anders außer Gott geschafft. Und es wird auch wohl niemand anders schaffen. Nur Gott kann echtes Leben erschaffen. Er hat es an dieser Schöpfung gezeigt vor einigen tausend Jahren, dass er Himmel, Wasser, aber dann auch die Pflanzen, die Tiere und die Menschen erschaffen hat. Und er tut es auch heute noch. Er schafft auch heute noch Leben. Und er schafft auch heute noch vor allem geistliches Leben. Leben erschaffen. Wir sehen, die ihr tot wart in den Vergehungen, hat er mit lebendig gemacht. Aber oftmals ist es heute auch so, das fand ich sehr erschreckend, als ich das mal selber gesehen habe, dass wir das selber auf evangelistischen Veranstaltungen wie im Labor versuchen. Besonders musikalische Stimmung, gute Rede, eine knisternde Atmosphäre bei Veranstaltungen verleiten Menschen dazu, dass sie denken, jetzt habe ich geistliches Leben, jetzt bin ich gerettet. Ich war sehr schockiert bei einer Veranstaltung, womit da ja gewirkt wird, und die Musik spielte da eine sehr große Rolle. Aber was ist denn mit diesen Vergehungen, in denen sie tot waren? Was ist mit den Übertretungen des Gesetzes? Was ist mit ihrer Sünde? Ist das auf einmal weg? Nur weil man denkt, es ist gute Musik und nun denke ich, es ist geistliches Leben da. Was ist mit der Unbeschnittenheit ihres Fleisches? Einfach mal so beschnitten, einfach weil man denkt, es ist gerade gut, die Zeit. Wir sehen hier, dass es nur Jesus machen kann. In ihm, das haben wir jetzt so oft heute auch wieder gelesen und auch schon im ersten Kapitel, in ihm nur in Christus. Er ist selber am Kreuz gestorben und auferstanden. Nur er kann dieses Problem lösen. Dieses Problem der Sünde, das existiert. Und der Mensch muss einsehen, dass er in dieser Sünde verfallen ist, dass er in diesen Vergehungen untergeht und dass eine Umkehr nötig ist. Nur er kann die Verbindung mit Gott herstellen in der Beschneidung des Herzens. Und dann, Gott macht lebendig. Das ist es. Und nun lesen wir weiter in Vers 14, ja, wie das geschehen ist. Ganz plastisch hier, was überhaupt das Problem war. Vers 14, er hat den Schuldschein dagegen und zwar gelöscht, den in Satzung bestehen bin, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Opa, kannst du mir Geld leihen? Fragte der kleine Tom. Ich zahle es dir auch zurück, sagte er. Sie schrieben einen Schuldschein, 500 Euro empfangen, Tilgung jährlich 100 Euro auf 5 Jahre. Datum, Unterschriften, alles besiegelt. Und dann hat der Enkel sich seinen Wunsch erfüllt, hat sich sein Moped geholt, also so ganz klein war der Tom wohl doch nicht. Und kurze Zeit später fiel ihm ein, ich kann ihm das sogar nicht zurückzahlen. Ich habe ja gar nicht so viel Geld. Wie soll ich das machen? Und er bekam ein sehr schlechtes Gewissen, wusste gar nicht, was er machen sollte. Und so verging auch die Zeit. Und irgendwann kam sein 18. Geburtstag. Und er wusste, heute werde ich Opa wiedersehen. Was passiert? Der Opa kam zu diesem Geburtstag und sagte, Enkel, wie geht's? Hol mal deinen Schuldschein. Der Tom erschrak und dachte, nein, jetzt was soll ich denn jetzt machen? Und Opa, und hol mir mal deinen Schuldschein, Tom. Und er holte dann den Schuldschein und dachte darüber nach, wie er sich entschuldigen sollte. Und er will sie mir bald zurückzahlen, aber wusste noch gar nicht wie. Und der Opa nahm den Schuldschein, hat es durchgestrichen, hat drunter geschrieben, Rückzahlung erlassen, geschenkt. Der Enkel konnte es kaum fassen. Er fällt seinem Opa um den Hals und wusste, meine Schuld ist bezahlt. Ein Schuldschein ist etwas, was dem Geber von etwas, zum Beispiel, wenn ich Geld gebe, als Nachweis für bestehende Schulden dient. Es wird aufgeschrieben. Und jeder Mensch hat von Grund auf eine Schuld gegenüber dem Geber des irdischen Lebens, gegenüber Gott selbst. Er hat eine unbezahlbare Rechnung. Er hat sich zu Schulden kommen lassen, dass er gegen Gott rebelliert, dass er im Unglauben gegen Gott lebt, dass er in seinen Vergehungen lebt, wie wir gerade gesehen haben. Und wir sehen hier, dass mit all den Forderungen des Gesetzes dieser Schuldschein total gegen den Menschen steht. Niemand kann das Gesetz erfüllen. Darum ging es auch im Alten Testament immer und wieder. Niemand kann das erfüllen. Deswegen musste immer ein Opfer her. Und mit diesem Schuldschein steht jeder Mensch grundsätzlich mit dem Rücken zur Wand. Mit dem Schuldschein hat jeder Mensch grundsätzlich den Tod verdient. Und so wie sie Jesus seinen Schuldschein ans Kreuz nagelten, Matthäus 27 steht das, sie brachten oben über seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift an. Dies ist der König der Juden. So bekommt eigentlich jeder von uns an sein eigenes Kreuz auch seinen Schuldschein. Wir wissen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Eigentlich müssten wir dorthin. Aber das ist, wenn es jetzt hier vorbei wäre, wäre es eine schreckliche Nachricht. Aber wir haben ja gesehen, dass Gott höchstpersönlich sich um diesen Schuldschein, um meinen Schuldschein gekümmert hat. So wie man Tinte vom Papier löscht, so hat er diesen Schuldschein gelöscht. Er hat diesen Schuldschein gelöscht für denjenigen, der das im Glauben annimmt. Der glaubt, dass dieser Jesus für ihn gestorben ist und auferstanden ist, dass er diese Schuld beglichen hat durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Und dieser Jesus hat den Schuldschein völlig getilgt, er hat ihn völlig bezahlt. Er hat die Strafe auf sich genommen, die Gottverlassenheit, den Tod. Und neben Jesus hing also auch mein Schuldschein. Neben Jesus zu seinem persönlichen Verbrechen, dass er der König der Juden war, wie die Leute es damals sagten, hingen auch ganz viele symbolische Schuldschriften. Für Menschen, die Gott ungehorsam waren, die aber eingesehen haben, dass sie Jesus als ihren Herrn und Retter brauchen. Dass wir Menschen diesen Jesus brauchen, das macht Paulus hier ganz deutlich. Er ist der, der doch diese Schuldschrift tilgt. Ganz mit Christus. Und jeder braucht diesen Jesus, jeder. Jeder, der noch nicht mit Jesus lebt, braucht diesen Jesus. Anders kriegt er diesen Schuldschein nicht los. Wie auch der Tom, der hat kein Geld verdient, der konnte diesen Schuldschein nicht tilgen. Es geht einfach nicht. Aber auch jeder, der schon mit Jesus lebt, braucht diesen Jesus. Denn er hat das neue Leben von ihm geschenkt bekommen. Er ist der, der auch, wie wir letzte Woche so eindringlich gehört haben, der ist, der die Herzenstür verschließen kann. Dass wir nicht überrannt werden mit den Philosophien und den leeren Betrug. Und dieser Jesus ist noch mehr, wie wir in Vers 15 sehen, was er dort getan hat. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet, sie öffentlich zur Schau gestellt und den Triumph über sie gehalten. In Christus hat Gott selber den Triumph über die Gewalten und Mächte gehalten. Das hatten wir gerade schon, Gewalten und Mächte. Er hat über sie gesiegt, er hat die Siegesparade angeführt, wie römische Feldherren es damals auch gemacht haben, nach einer Schlacht, die sie gewonnen haben. Dort am Kreuz hat Jesus den Sieg errungen. Er hat alle Versuche zunichte gemacht, den Heilsplan Gottes zu durchkreuzen. Der Satan hat alles versucht, aber Christus hat es dort zunichte gemacht. Dort hat er endgültig den Sieg errungen. Und während sein Leib dort am Kreuz hing, beziehungsweise wo er schon im Grab war dann, war sein Geist bei den Dämonen und verkündigte den Sieg. 1. Petrus 3 können wir das nachlesen, dass er da hingegangen ist und dort gepredigt hat. Und er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat ihnen gezeigt, was es heißt, wahre Liebe zu haben. Zu diesen Menschen, die eigentlich diesen Schuldschein haben, die eigentlich auch hätten sterben müssen. Er hat ihnen gezeigt, was wahre Liebe heißt. Wahre Liebe, sich hinzugeben für seine Freunde, obwohl es ja eigentlich sogar seine Feinde waren. Er hat diesen Sieg dort errungen. Und er hat die Bosheit der dunklen Seite ans Licht gebracht. Er hat gezeigt, dass das Licht siegt. Und so können wir mit einsteigen in das, was Paulus sagt. 1. Korinther 15, Vers 55. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Es gibt ihn nicht mehr, diesen verletzenden Stachel, der zum Tode führt. Denn es gibt Leben für die, die glauben. Und das ist die gute Nachricht, die wir verkündigen dürfen. Und deswegen ist es doch das Beste, was wir tun können, uns diesem Jesus mehr und mehr anzuvertrauen. In allen Bereichen des Lebens. Und das ist heute auch die Aufforderung an uns alle, dass wir neu darüber nachdenken, was dieses neue Leben, dieses nach dieser Beschneidung des Herzens eigentlich für uns bedeutet. Was bedeutet uns dieses Leben mit Jesus? Dass wir neu über diesen Gnadenreichtum, diese Gnadenfülle nachdenken, vielleicht neu zum ersten Mal über die Taufe nachdenken. Und dass wir uns immer mehr diesem Jesus anvertrauen, immer mehr ihn in unser Leben, in allen Bereichen die Herrschaft geben. Und dieser Jesus hat uns erkauft durch sein Blut, er hat uns lebendig gemacht, wo wir tot waren, und er ist der Teilhaber, hat uns teilhaben lassen an seiner Fülle. Ganz mit Christus. Amen. Ich bete noch einmal und dann singen wir ein Lied. Unser großer Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir einen so tollen Text heute durchnehmen dürfen. Und ich möchte dir mehr mein Leben anvertrauen, besonders in den Bereichen, wo ich es noch nicht so tue, wo ich immer noch mein eigener Herr sein möchte. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns allen dabei hilfst, dass wir ganz mit dir machen. Dass wir sehen, was du für uns getan hast, dass wir neu davon ergriffen werden, was es heißt, dass unser Schuldschein, den wir haben, der gegen uns war, den wir nicht bezahlen konnten, dass der weg ist, weil du ihn selber getilgt hast. Ich danke dir, Herr, dass du das Teilhaber deiner Natur hast werden lassen, dass wir aus deiner Fülle nehmen dürfen, dass wir selbst zur Fülle gemacht worden sind. Danke dir für deine große Liebe, für dein großes Werk, für all das, was du uns gibst. Ich danke dir, dass du heute mitten unter uns bist und dass du uns versorgst mit deinem guten Wort. Amen.